Durch Deutschland muss ein Ruck gehen.
Es ist ernst. Die ultimative Top 50.
Nehmen Sie es auch ernst.
Wir erleben eine Zeitenwende.
Eine Ranking-Show des Redaktionsnetzwerks Deutschland.
Es wird niemandem schlechter gehen als zuvor.
Ich bin ein Ehrlich.
Dafür vielen besser.
Wir schaffen das. Heute die besten Sätze der Politik.
Glauben Sie im Ernst, dass meine Partei...
Sexual relations with that woman.
I want you to panic.
Normale Kartoffeln.
Und hier sind ihre Gastgeber.
Auf die Eins.
Geier und Niesmann.
Wir müssen die Kirche doch auch mal im Dorf lassen.
Meine Damen und Herren, es ist soweit. Wir sind in der Top 10 angekommen der besten Sätze der Politik aller Zeiten. 40 Plätze und ein ganzer Sommer liegen schon hinter uns und nun geht es per Countdown an die Spitze der besten politischen Sätze aller Zeiten.
Und wir haben einen ganz besonderen Gast dazu, die Politikjournalistin, Podcasterin, Moderatorin, Dokuproduzentin der neuen Sendung Deutschland. Warum bist du so? Drei Teile finden Sie jetzt schon in der Mediathek des ZDF. Eva Schulz, herzlich willkommen.
Hallo.
Und wenn Sie, liebe HörerInnen, die bisherigen Folgen schon mitverfolgt haben, dann wissen Sie, es ist super spannend. Und dann wissen Sie auch, wer sich bereits platziert hat und nicht mehr in der Top 10 sein kann. Angela Merkel mit Es ist ernst, nehmen Sie es auch ernst zum Beispiel. Oder Helmut Kohls Entscheidend ist, was hinten rauskommt, um mal nur zwei Beispiele der letzten Wochen zu nennen. Oder auf Platz 11 letzte Woche Donald Trump mit Grab them by the pussy. Pfui. Wir distanzieren aber, uns. Wer hat es gewählt?
Ich war das nicht. Aber jetzt kommen wir zu der Top 10 der besten politischen Sätze aller Zeiten. Eva, bist du bereit?
Ja.
Und das ist der Moment. Andreas kennt das auch nicht. Also ich reiche ihm das Manuskript, damit er ein paar Infos hat. Aber du kriegst nichts.
Okay, gut, ich harre der
du
Dinge.
Du sagst einfach wie vor so einem Greenscreen.
PowerPoint-Karaoke.
Genau so ist das, nur ohne PowerPoint.
Platz 10.
Das RND-Hauptstadtbüro war die Jury deutlich überqualifiziert also und hat aus mehr als 100 politischen Sätzen, die sie auch selbst zusammengestellt haben, die 50 besten gewählt. Und wir beginnen mit der Top 10 mit Platz Nummer 10. Wir sind das Volk. Das passt doch so gut, Evas Gott. Monatelang durch Ostdeutschland gereist. Was fällt dir dazu ein?
Naja, das ist doch was Deutschland zusammenhält, oder? Also ich finde das schon ein identitätsprägender Satz für Deutschland.
Ja, wobei er ist ein bisschen ins Gerede gekommen, aber wir fangen erstmal an mit den guten Seiten. Also natürlich, die Parole stammt von den Leipziger Montagsdemonstrationen 1989, wo sie als Sprechchor gerufen wurde, um gegen die DDR-Regierung zu protestieren. Hintergrund, also es gab den Spruch auch schon historisch, habe ich gesehen, so Märzrevolution und so im 19. Jahrhundert. Aber ich glaube, damals hat es hochgespült, weil die SED-Parolen halt immer waren, alles zum Wohle des Volkes, das Volk bejubelt seinen Staatsratsvorsitzenden und sowas. Und dann haben sie gesagt, ja, nee, übrigens, wir sind das Volk, ja, nicht das, was ihr euch zusammenspinnt. Und ich glaube, deswegen hat das da so eine Wucht entwickelt, 89.
Hm. Und dann hat der Satz sich ja nachher, als es um die Wiedervereinigung ging und die Ossis ja dafür waren, also um das auch mal einmal hier fürs Protokoll zu geben, das wird ja heute häufig als westliche Übernahme geframed, wurde dann ja gerufen, wir sind ein Volk. Den Satz finde ich eigentlich fast noch schöner, muss ich sagen. Und aber im Zuge der Flüchtlingsbewegung und der Pegida-Proteste war es dann auf einmal wieder, wir sind das Volk. Und dann wurde der Satz ja benutzt oder auch gerufen quasi, um einen Widerstand gegen die Regierung und gegen Zuwanderung zu verbalisieren.
Hm. Zum ersten Mal war es dann so bei den Montagsdemonstrationen gegen Hartz IV. 2004 schon. Ach, da gab es ja dann auch wieder Montagsdemos in Ostdeutschland, eben auch in Leipzig gegen die Hartz-IV-Reform. Und da ist auch schon wir sind das Volk gerufen worden. Gemeint ist halt immer.
Hört auf uns.
Ja, ja, genau. Ja. Der Kurbiowald vom Spiegel hat da was Gutes drüber geschrieben, 2015, als es dann bei Pegida und Flüchtlingsgegnern aufgetaucht ist. Hat er geschrieben, der Satz, wir sind das Volk, tauge nur etwas für eine Revolution gegen einen autoritären Staat wie die DDR, wo die Herrschaft einer Partei mit Begriffen wie Volkskammer oder Volkspolizist verschleiert wurde. In einer Demokratie ist er sinnlos, weil es das Volk als Einheit nicht geben kann, wenn jeder die Freiheit hat, seine eigene Meinung zu vertreten.
Platz 9.
Ja, der Wirtschaftssatz, whatever it takes.
Dem hast du bestimmt die meisten Punkte gegeben.
Dem habe ich die ganz vielen Punkte gegeben. Mario Draghi.
Within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough.
Was hast du gedacht, als du den Satz das erste Mal gehört hast, Steven?
Das, wann war das überhaupt? Eurokrise?
Ja, richtig, 2012.
12, okay. Also Griechenland ist pleite und die Märkte wetten gegen den Euro, sowas in der Richtung. Mhm. Und da er war EZB-Chef, also die damalige Christine Lagarde.
Ganz oder? Genau.
Ja, okay. Genau. Und genau. Und der Witz ist, er kommt raus und sagt, ihr braucht nicht gegen den Euro zu wetten.
Wir haben tiefe Taschen, heißt genau. Ist der Satz.
Jetzt erklär das mal für einen Fünfjährigen. Was hat die EZB da gemacht?
Ja, die EZB ist ja die Hüterin der Währung, wie man ja so oft und so schön sagt. Und wie du schon beschrieben hast, die Märkte haben auf einen Zerfall des Euros gewettet. Das funktionierte letztendlich so, dass auf steigende Zinsen für in kriselnde Euro-Staaten gesetzt worden ist. Das waren dann am Anfang Griechenland, dann Portugal, Spanien. Und dann machten sich die Märkte ran, irgendwie auch Italien und Frankreich in den Fokus zu nehmen. Und da war irgendwie klar, wenn die kippen, dann hält auch irgendwie ein Land mit so einer Superbonität wie Deutschland das nicht mehr auf, weil Italien ist einfach eine Riesenvolkswirtschaft. Ist. Und wenn es dann an Frankreich geht, ist sowieso alles vorbei. Und da musste die EZB einmal quasi ja, sich räuspern oder von mir aus auch einmal die Bazooka auspacken und sagen, so wurde es dann auch nachher genannt, also denkt dran, wir haben mehr Geld als ihr. Und das haben sie natürlich immer als Zentralbank, weil sie können es schöpfen. Und das war quasi, also Draghi hat damit den Investoren einmal irgendwie die Waffen auf den Tisch gelegt und gesagt, also ihr könnt jetzt gegen uns wetten und ihr werdet so viel Geld verlieren, weil wir werden immer noch was draufpacken.
Platz 8. Der stammt, und ich sage jetzt mal nur, von wem er stammt, dann weißt du bestimmt, welcher es ist.
Oh Gott.
Klaus Wowereit.
Ich bin schwul und das ist auch gut so.
Genau.
Ja.
Damit auch keine Irritationen hochkommen, liebe Genossinnen und Genossen, ich sag's euch auch und wer es noch nicht gewusst hat, ich bin schwul und das ist auch gut so, liebe Genossinnen und Genossen.
Ja, das war wirklich einschneidend, oder? Da hast du keine eigenen Erinnerungen dran wahrscheinlich, das war 2001.
Ja, ich habe Erinnerungen an den Fernseh- oder den gefilmten Ausschnitt sehe ich sehr eindeutig vor mir und ich finde auch spannend, wenn ein Satz so ein politisches Vermächtnis sein kann, aber ich habe dann Jahre später zum Beispiel Kevin Kühnert interviewt, als er gerade so als Juso-Chef hier bekannt wurde und den hat natürlich in seinem eigenen Schwulsein dieser Satz auch geprägt und er konnte dann einfach so, der hat schon ganz anders von Anfang an offen damit umgehen können, weil ihm da jemand politisch und gesellschaftlichen Weg bereitet hat. Und das ist, glaube ich, Wowereits Verdienst.
Ich glaube wirklich, dass meine Diskriminierungserfahrungen, die sind auf einer sehr indirekten Ebene. Ne? Also ich habe so gut wie gar nicht Anfeindungen, geschweige denn Angriffe oder so erlebt. Ich habe sehr gute Erfahrungen im familiären Umfeld gemacht. In der Schule war es überhaupt kein Problem. Insofern musste ich da jetzt nicht durch irgendein Stahlbad durch, um irgendwie härter zu werden dabei.
Und auch das ist ja ein geflügeltes Wort geworden, ne? Und das ist auch gut so. Das sagt man ja bei jeder Gelegenheit. Das ist ein
Meme.
Ja. Wowereit hat ja seine Biografie geschrieben und also er sieht das auch als seinen wichtigsten Satz in seinem Leben, hat er gesagt. Und er behauptet, dieser Zusatz, und das ist auch gut so, den hat er improvisiert. Also er war klar, er wollte irgendwas sagen. Und er hatte zuerst überlegt, ich bin schwul und dafür muss ich mich nicht rechtfertigen. Mhm. Und dann hat er aber gesagt, das ist auch gut so. Und das ist, wie gesagt, was man heute öfter mal an irgendwas ranhängt. Ne? Aber ich meine, man muss sich das nochmal klar machen. 2001 ist eigentlich nicht so lange her. Westerwelle kam aber danach. Barbara Hendricks, das wussten dann viele schon gar nicht mehr. Es spielt heute tatsächlich nicht mehr so eine Rolle. Bis dahin war es aber was, worüber man stolpern konnte als Kandidat.
Und was zum Beispiel eben auch dafür gesorgt hat, dass 20 Jahre später die erste Transperson in den Bundestag einziehen konnte und.
Platz 7.
Wir gucken ins Ausland.
And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.
John F. Kennedy in seiner Antrittsrede als Präsident am 20. Januar 1961 in Washington. Gedanken. Thoughts.
Steht für sich.
Ich fand den ehrlich gesagt immer so ein bisschen, ja, so neoliberal, weiß irgendwie so nach dem Motto, Staat kann sich nicht um jeden kümmern,
Das kann man aber auch anders sehen. Also du kannst es ja letztendlich in jeder Generalversammlung vom Schützenverein in Münsterland sagen, also frag nicht, was der Verein für dich tun kann, frag du mal, ob du nicht ein Vorstandsamt hier übernehmen willst oder so. Also insofern
man kann es auch so lesen als Aufforderung, sich in die Gesellschaft einzubringen.
Also
eine sehr amerikanische Form davon.
So, ja. Das würde ich sagen, es ist schon was extrem Amerikanisches. Übrigens hat er, also wie gesagt, das ist eine Antrittsrede, eine der kürzesten und trotzdem gilt als eine der besten. Das können sich auch alle Redner mal merken.
Ja.
Und damit sind wir beim nächsten Punkt.
Er hat später gesagt, er hat das von seinem Schuldirektor übernommen. Der hat sowas in der Richtung immer gesagt. Das ist auch interessant, ne? Wie er aus seiner Schulzeit was zu einem der bekanntesten Sätze aller Zeiten macht.
Platz 6.
Der Frieden ist nicht alles, aber alles ist ohne den Frieden nichts.
Wer hat's gesagt?
Oh Gott, da könntest du mir jetzt drei Optionen geben, von Kirchengesangbuch über politische Namen bis hin zu Helene Fischer, ich weiß es nicht.
Also da merkt man ganz eindeutig, dass du keine Sozialdemokratin bist, weil das ist, glaube ich, da kannst du einen Sozialdemokraten nachts wecken und er sagt Willy Brandt hat das gesagt. Wie gesagt, ist so ein Satz, der auf allen möglichen Plakaten prangt. Und er ist ja auch einer der wenigen deutschen Friedensnobelpreisträger für die Ostpolitik. Aber gesagt hat es bei einer irgendwie profanen Veranstaltung, nämlich bei einer Festveranstaltung zum 100-jährigen Bestehen des Dietz-Verlags in Bonn. Da hat er als SPD-Chef gesprochen, 1981. Und da taucht das im Manuskript auf, einen richtigen O-Ton gibt es davon gar nicht. Das ist quasi was nur schriftlich existiert, aber wirklich irgendwie so ein geflügeltes Wort auch geworden ist. Ich fand noch interessant, Willy Brandt war ja von 64 bis 87 SPD-Chef, 23 Jahre SPD-Chef.
Ja. The one and only. Niemand hat es so lange ausgehalten, diesen Wahnsinn.
In seiner Zeit als SPD-Chef Schmidt Kanzler geworden und wieder nicht mehr gewesen. Und das ist schon krass.
Er selber auch.
Ja, und er selber.
Platz 5.
Platz 5 darfst du sagen, weil dem hast du bestimmt sehr viele Punkte gegeben. Mhm. Apropos Sozialdemokraten.
Hol mir mal eine Flasche Bier, sonst streike ich hier und schreibe ich nicht weiter.
Ich verbinde damit Stefan Raab und TV Total, weil der das ja auf seinem Nippelboard hatte und man Gerhard Schröder dann immer wieder mit diesem Satz gehört hat im ProSieben-Abendprogramm.
Ja, er hat so einen Song draus gemacht, so einen Mallorca-Schlager und der ist auch wirklich gechartet, ne, damals.
Flasche Bier, sonst streik ich hier. Hol mir eine Flasche Bier. Schluck.
Wann war das?
Also späte 90er, oder?
Nee, der Spruch fiel im Jahr 2000, eine Autogrammstunde in der Kleingartensparte. Ich meine, wenn das ist einer der berühmtesten, ich habe so Zitatsammlungen von Gerhard Schröder gefunden, weil ich das ja dann ein bisschen recherchieren musste und da ist er wirklich als einer der bekanntesten Sätze ausgewiesen.
Und er hat ja auch andere kluge Sachen gesagt, wie Putin ist ein lupenreiner Demokrat oder so.
Das ist schon erstaunlich, wenn von Willy Brandt bleibt der Frieden, ohne Frieden ist alles nichts und von Gerhard Schröder bleibt Hunger mit Flasche Bier.
Wohlbemerkt auch noch vor Social Media, ne? Also.
Stimmt. Es hat auch eine gewisse Tragik, muss man sagen, weil dass Schröder manchmal ein bisschen zu viel Alkohol trinkt, ist ja was in den letzten Jahren auch häufiger mal berichtet worden ist.
Aber ich glaube, seine fünfte Frau hat ihn ein bisschen davon weggekriegt, oder?
Sagt man.
Sieht so aus auf Insta.
Aber er ist, und das wollte ich jetzt gerade, den Witz wollte ich auch noch machen, er ist ja auch noch eine Social-Figur nach wie vor, inszeniert von seiner besseren Hälfte, die uns ja wirklich mit großartigen Kurzvideos aus dem privaten und persönlichen Leben von Gerd Schröder regelmäßig.
Aber das war eigentlich jetzt kein Bild, das ich heute noch im Kopf haben wollte. Er in dieser Steppweste mit baren Armen. Da ist es wieder.
Das sind Hagebutten.
Platz 4.
Platz 4. Jetzt wird es etwas staatstragender. Es war eine Veranstaltung, habe ich im Internet gesehen, der du beigewohnt hast, Andreas. Eine Sommer-PK im Jahr 2015. Angela Merkel ist Bundeskanzlerin, sitzt hier im Haus der Bundespressekonferenz vor der versammelten Hauptstadtpresse und es geht darum, dass die Flüchtlingszahlen sehr stark steigen.
Das hast du mich gesehen auf dem Video?
Ja, du bist rausgelaufen da.
Achso.
Als Erhard Schärfer danach eine Schalte gemacht.
Als ich den Satz gehört habe, war ich so empört.
So, jetzt müssen wir ihn mal einspielen.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden.
Das ganze Zitat lautet: Das Motiv, mit dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das und dort, wo uns etwas im Weg steht, muss es überwunden werden, muss daran gearbeitet werden. Der Bund wird alles in seiner Macht Stehende tun, zusammen mit den Ländern, zusammen mit den Kommunen, um genau das durchzusetzen. Also es war eine Mischung aus Versprechen und Appell. Das Motiv muss sein, wir schaffen das. Es war keine Prophezeiung, wie es im Nachhinein oft ausgelegt worden ist.
Aber auch wieder ein Satz, der ein Vermächtnis geworden ist.
Ja.
Für eine 16-jährige Kanzlerschaft.
Aber hat der die Figur Merkel sowieso, aber auch so dieser Satz, ist das nicht auch der Satz für die Spaltung? Ist der des bestimmten Ostdeutschland, ist dir doch Merkel oft bestimmt begegnet?
Na, heute ja nicht mehr so viel, ja? Ne? Aber mir hat auch jemand gesagt, ja, das ist so oft hier diese aggressive Rhetorik von Merkel muss weg, die Ampel muss weg, warum, wenn alles immer weg muss, wo führt das dann hin? Das ist also diese Härte. Und klar, früher wurde sich dann immer auf diesen Satz bezogen, glaube ich, auf den Demos, ja.
Mir war, es klingt jetzt irgendwie blöd, aber mir war tatsächlich, wir haben nachher in der Redaktion lange geredet und mir war in dem Moment schon, also vielleicht nicht die letzte Wucht, aber mir war klar, dass das Wort bleiben wird. Also wir sind eigentlich alle mit diesem Gefühl auch aus der PK gegangen, weil das war echt auch so ein Statement, was sie da gebracht hat. Und ich weiß nicht, ich habe damals dann dafür votiert, dass wir einen Merkel-Titel machen. Ich war noch bei Fokus, da ging es ja immer darum, was macht man jetzt auf dem Titel. Weil irgendwie schon auch damals das Gefühl ja auch noch war, da gab es ja noch die Kuscheltiere am Bahnhof und so, wurden die Flüchtlinge alle welcome, Refugees welcome. Bild hat die Refugees welcome-Kampagne gemacht da und so. Man kann sich das gar nicht mehr vorstellen so richtig. Und irgendwie man aber schon auch latent viele so ein Gefühl hat, und ich hatte das auch, als man diese Tracks gesehen hat, oha, das könnte irgendwie auch am Ende sich nochmal drehen, die Stimmung, und es war irgendwie klar, an dem Satz wird man sie messen. Also das war schon irgendwie ein einschneidendes Ding.
Wir haben darüber gesprochen, apropos Willy Brandt, dass die Sachen, die schon in dem Moment klar waren, dass die historisch waren, wie bei Willy Brandt der Kniefall, die Ostpolitik, den Keim des Endes der Kanzlerschaft enthalten haben. Und so war es ja dann auch bei Angela Merkel. Die Flüchtlingspolitik ist sozusagen das, wofür sie hauptsächlich in Erinnerung geblieben ist. Und damit, ne, ist die CDU abgestürzt, hat sie irgendwann sagen müssen, ich ziehe mich dann und dann zurück. Aber würdest du sagen, auch so ein Satz, war dann ein Fehler oder in dem Moment das Richtige zu sagen?
Ich weiß noch, dass ich es damals erfrischend fand, dass es überhaupt mal so einen einzelnen Satz von Angela Merkel gab, den man so rausnehmen konnte, weil wir uns ja sonst immer darüber beschwert haben, dass sie so spricht, so wie ja, da kann man sich jetzt nicht dran festhalten oder darauf beziehen, da wird so ein bisschen so rummeändert. Deswegen, ich würde mir eigentlich mehr solche Rhetorik von Politikern und Politikerinnen wünschen. Und dann ist immer wieder die Frage, wie gehen wir damit um? Was ist Fehlerkultur? Wie kann man sowas zurücknehmen? Kann man sowas nachträglich einordnen und so? Aber eigentlich diese klare Sprache finde ich wertvoll.
Und zu diesem großen Merkel-Satz haben wir auch noch einen Zeitzeugen parat, nämlich Stefan Detjen. Er ist heute Chefkorrespondent des Deutschlandfunks in Berlin. Er hat ein Buch über die Flüchtlingskrise 2015 geschrieben, das heißt Die Zauberlehrlinge, und er hat den berühmten mehrteiligen Merkel-Podcast produziert, den Sie alle kennen, und er war natürlich auch dabei, als die Kanzlerin damals diesen Satz gesagt hat. Wie denkt er heute darüber? Hallo Stefan.
Ich habe den Satz von Angela Merkel damals als optimistische Einladung verstanden, als Einladung, eine Herausforderung gemeinsam anzunehmen und damit dann auch erst dieses Wir zu bilden, das sie da angesprochen hat. Haben wir diese Einladung angenommen? Im Sommer 2015, ganz bestimmt. Langfristig kam dann doch sehr viel Pessimismus, deutsche Ängste überwogen und bei vielen auch schlicht die Weigerung, dieses Wir für sich anzunehmen, das ja auch die einschloss und einschließt, die damals neu zu uns gekommen sind.
Platz 3.
So, jetzt kommen wir zu jemandem, den hatten wir, glaube ich, alle weiter vorn gesehen, weil er gilt als eigentlich der Rhetoriker unserer Zeit und auf jeden Fall seiner Generation, Barack Obama. Und Eva, du darfst raten, welcher Spruch kann es sein?
Ich dachte kurz, du sprichst von Gregor Gysi, weil ich noch so in der Bundespolitik war und dachte, wer ist jetzt der Rhetoriker seiner Zeit? Gregor Gysi.
Der amerikanische Gregor Gysi.
Oh Gott. Yes, we can.
Genau, richtig. Ich habe, also es war mein Platz 1. Ich habe dem die meisten Punkte gegeben.
Naja, aber Bronze ist eigentlich, das ist, also Bronze ist genau. Besser als Silber eigentlich, weil dritter Sieger, ne?
Ja, für eine,
Silber ist erster Verlierer.
Und es ist ja auch so, für ein deutsches Hauptstadtbüro,
ja,
ne? Den würde ja eher Gysi einfallen, genau. Yes, we can. Vielleicht liegt es auch daran, dass das für mich so, weil ich diesen Song, den der
von Will.i.am,
ja, von Black Eyed Peas gemacht hat, so stark finde, wo die ja wirklich die Rede, also ich sag mal. It was a creed written into the founding documents that declared the destiny of the nation. Yes, we can. Das war eine Rede, die er noch im Vorwahlkampf, als er sich gegen Hillary Clinton durchsetzen musste, gehalten hat. Und zwar in New Hampshire im Januar 2008, auch schon wieder ganz schön lange her. Und da gibt es eben diese rhetorische Figur. Es gibt Leute, die sagen, man kann nicht das und das tun. Und ich sage, doch, wir, also ne, yes, we can, kann ja auch heißen, doch, das können wir. Oh, yes, we can. Yes, we can. It was the call of workers organized. Women reached for the ballots. Oder eben auch, ja, wir schaffen das. Sind wir wieder ein bisschen wie bei Merkel.
Ja, habe ich auch gerade gedacht. Es ist die amerikanische Variante davon wieder.
Ja, es ist so. Und das
trotzdem
ist so,
bewertest du sie ganz anders.
Vielleicht, ja. Nee, ich fand das bei Merkel, dass es Optimismus ausstrahlt. Mhm. Und es ist natürlich das, warum es bei Obama so stark ist. Es ist einfach der Optimismus auf den Punkt gebracht. Ja. Man soll sich nicht verrückt machen lassen und kleinreden lassen. Und eigentlich sollte der Kampagnen-Slogan ja sein, Change we can believe in.
Aha.
Aber nachdem das so gut angekommen ist in der Rede und die Leute das dann immer jede Wiederholung mitgerufen, dann haben sie es ausgetauscht.
Wobei Change hatten sie auch auf den Plakaten immer stehen, ne?
Yes we can.
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 Jetzt muss man aber natürlich sagen, es gibt einen nicht ganz kleinen Unterschied zwischen Angela Merkel und Barack Obama. Du hast ja ihren Satz eben schon vorgelesen, den ganzen. Und Obama macht es ja in der Rede rhetorisch halt wirklich, dass er es darauf verkürzt und dann sagt, yes we can. Und dann ja mehrfach auch, ne? Dann wird es wiederholt und so, ne? Also wie Joe Biden heute sagen würde, repeat.
Und bei Merkel war es natürlich ganz klar an ein Themenfeld geknüpft und bei Obama ließ sich das wie ein Horoskop auf alles anwenden.
Ich finde, die stärkste Passage in der Rede und dann auch in dem Song von Will.i.am ist ja, man hat uns vorgeworfen, wir würden den Leuten falsche Hoffnung machen, aber in der Geschichte von Amerika hat es nie was Falsches an Hoffnung gegeben. Also mehr Pathos geht nicht.
We've been warned against offering the people of this nation false hope.
But in the unlikely story that is America, there's never been anything false about hope.
Meine Heimatstadt Borken im Münsterland hat das Ding sich dann auch noch zu eigen gemacht und über Jahre den Slogan verwendet.
Wirklich?
I can, you can, Borken.
Oh!
Das bin ich.
Der ist da.
Ja.
Hut ab. Hut
jetzt
ab.
Inzwischen ist es leider ausgewechselt, aber.
Ja, ja. Ja. Eigentlich ist die offizielle Übersetzung von Yes, we can ja, yo, wir schaffen das, weil bei Bob der Baumeister heißt es im Original ja, can we fix it? Und dann rufen alle Baumaschinen Yes, we can.
Ach, das wusste ich.
Ich hab, und im Deutschen, jo, wir schaffen das.
Ja, das kenne ich natürlich.
Sehr gut.
Ja, ich hatte damals sogar, ich war da das erste Mal in den USA 2008, ich habe mir natürlich gleich so ein T-Shirt gekauft. Mit Yes, we can. Ja, klar. Ich war dann noch Politikstudent, das musste man da haben.
Ja, ja. Also das muss man wirklich sagen, bei Kennedy hört man ja immer und in Deutschland bei Willy Brandt, wie der eine ganze Generation begeistert. So. Und ein bisschen war das bei Obama so. Der war also hier in Berlin vor der Siegessäule, so, aber wirklich in der Anfangszeit vor allen Dingen. Ne? Dieses Charisma und so dieser... Damals dachten wir ja noch, George W. Bush wäre das Schlimmste, was einem als Präsident passieren kann.
Das haben wir wirklich gedacht.
Und deswegen war das dann so ein krasser Kontrast.
Platz 2.
Wir kommen zurück nach Deutschland. Und da sieht man mal wirklich, was hier so die Generation, die jetzt zurzeit im Politikbetrieb das Sagen hat, geprägt hat. Es geht wieder um Ost-West. Der Satz stammt von Günter Schabowski.
Das wird also, glaube ich, bald der Fall. Wie ist er genau?
Genau ist.
Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich.
Ja.
Also der verschriftlichte Satz lautet offiziell, das trifft nach meiner Kenntnis, ist das sofort.
Ja, aber es ist ein historischer Satz, ja. Ein Satz, der einem immer noch, finde ich, Gänsehaut macht, wenn man ihn im Original hört oder sieht.
Ja, absolut, finde ich. Also, wobei ich finde, es gibt ja so mehrere Sätze um diese Einheit. Ich finde ja diesen Balkonsatz von Genscher, ne, wir sind heute gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass Ihre Ausreise und dann den Jubel und das, wo das alles untergeht, den finde ich noch irgendwie einen krasseren Gänsehaut-Moment, weil man mit dem Genscher ja irgendwie so, also sich irgendwie in den Rhein versetzen kann, während Schabowski ja dann doch irgendwie ein Arschloch ist und
ja, aber immerhin, also er gehört ja zu denen von dieser Führungsriege gehört, die sich entschuldigt haben und die Fehler eingeräumt haben und sowas. Er war einer der Einsichtigeren, ist auch verurteilt worden. Saß im Knast für SED-Verbrechen. Man kann vielleicht noch sagen, es ist hier ganz in der Nähe gesprochen worden. Das internationale Pressezentrum der DDR-Regierung war in der Mohrenstraße in Berlin. Und zwar, so ich sag's nochmal für die ganz Jungen, am 9. November 89. Kurz vor 19 Uhr, er will neue Reiseregelungen vorstellen, die das Politbüro beschlossen hat. Er war selbst nicht dabei und deswegen übersieht er die Sperrfrist, die auf dem Papier steht und wird gefragt, ja, und ab wann gilt es, dass die Leute einfach so ausreisen können? Und er sagt, ja, ich denke sofort. Und die Leute rennen alle zur Mauer. Ja. Und die Grenzer wussten von nichts, waren nicht vorbereitet und dadurch ist letzten Endes die Mauer gefallen, weil die dann einfach die Schranken hochgemacht haben.
Und es hat auch sowas typisch Deutsches, dass wir es nicht geschafft haben, das so richtig einmal mit so Pathos zu verkünden, sondern so, es wird so, es ist ein Verwaltungsakt und die allererste Verkündung stolpert sich so in die Geschichte.
Wobei die Reiseregelung, die sie da beschlossen hatten im Politbüro, war ja schon auch weitgehend. Also die Frage ist ja, wäre ohne den Verstolper die Mauer nicht trotzdem gefallen, weil die Zahnpasta nicht mehr in die Tube zurückgekriegt hätten?
Naja, die Regelung war eigentlich so, dass jeder, der wollte, das Land verlassen kann, dann aber ausgebürgert wird.
Ach so.
Ja, das wäre aber etwas restriktiver.
Okay.
Und das hat dann nicht mehr geklappt, weil einfach zu viele rausgegangen sind. Die sollten eigentlich einen Stempel in ihren Pass kriegen, mit dem sie nicht zurückgehen können.
Wobei, aber auch das war ja schon für die DDR eine Revolution, weil vorher wurde man ja erschossen, wenn man raus wollte.
Und damit ist es soweit. Trommelwirbel. Wir sind angekommen bei Platz 1 der besten politischen Sätze aller Zeiten, gewählt von der RND-Expertenjury hier im Hauptstadtbüro des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Aber bevor ich das Geheimnis lüfte, Eva und Andreas wissen auch noch nicht Bescheid, hören wir jetzt nochmal alle Sätze der Top 50 im Schnelldurchlauf.
Probleme sind nur Donnerchancen.
Herr Präsident, mit Verlaub, Sie sind ein Arschloch.
Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen.
Ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verursachen.
Jetzt wächst zusammen, was zusammengehört.
Es ist Deutschland hier.
Das war's.
Hasta la vista, baby.
I did not have sexual relations with that woman.
Bayern ist die Vorstufe zum Paradies.
Excuse me, I'm not convinced.
Sie n'ont pas de pain, qui manger de la brioche.
Dann bedarf es nur noch eines kleinen Sprühens sozusagen in die gluternde Lot, in die gluternde Flut.
Ich liebe keine Staaten, ich liebe meine Frau.
Sie kennen mich.
Staaten haben keine Freunde, nur Interessen.
Dann ist das nicht mein Land.
Deutschland wird auch am Hindukusch verteidigt.
Wir sind heute in einer anderen Welt aufgewacht.
Ist das angstfrei?
Bayern und Deutschland wird sicherer, wenn jeder anständige Mann und jede anständige Frau ein Messer in der Tasche halten dürfte.
Freiheit ist die Freiheit der Andersdenkenden.
Wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise.
It's the economy, stupid.
Auge um Auge macht die ganze Welt blind.
Schaut auf diese Stadt.
Ich möchte in einer Welt leben, in der ich aus der Toilette trinken kann, ohne Ausschlag zu bekommen.
10 Minuten.
Tear down this wall.
How dare you?
Unser Herz ist weit, doch unsere Möglichkeiten, sie sind endlich.
Wir erleben eine Zeitenwende.
Eine Flasche Pinot Grigio, die nur 5 Euro kostet, will ich nicht kaufen.
Dass Ihre Einlagen sicher sind.
Der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland.
Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben.
It's over.
Dass wir miteinander wahrscheinlich viel werden verzeihen.
Der 8. Mai war ein Tag der Befreiung.
Grabbed by the pussy.
Wir sind befreit.
Whatever it takes.
Ich bin schwul und das ist auch gut.
Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country.
Der Frieden ist nicht alles, aber alles ist ohne den Frieden nichts.
Hol mir mal eine Flasche Bier, sonst streike ich hier.
Wir schaffen das.
Yes, we can.
Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich.
Platz 1.
Wir sind bei Platz 1 angekommen und das ist etwas, was mich ein bisschen überrascht hat, weil wir sind doch ein relativ junges Büro, gemessen an diesem historischen Satz. Der beste politische Satz aller Zeiten. Und Eva kann mal sagen, ob sie das fühlt, dass der gewonnen hat. Ich kann mir vorstellen, dass ja. Er stammt von Martin Luther King, ausgesprochen am 28. August 1963 beim Marsch auf Washington für Arbeit und Freiheit vor mehr als 250.000 Menschen vor dem Lincoln Memorial. Und er lautet:
I have a dream.
Richtig. Ja, was sagt ihr?
Ja, das ist ein Gänsehautsatz, ne? Oder? Also die Rede ist auch eine Gänsehautrede, finde ich, wenn man sich die anhört. Und der Satz kommt ja, ich weiß nicht, wie oft kommt er in der Rede? 10 Mal, 12 Mal?
Ja, es ist eine Formel, genau. Hm.
Ich musste auch gerade schon dran denken, als du, Andreas, gesagt hast, ja, dieser Yes, we can-Satz kam 2008 ja auch mehrmals in der Rede. Also der steht schon in einer Linie auch von Martin Luther King. Und es war einfach eine der, also wenn wir hier die Top 10 der Reden gewählt hätten, wäre das wahrscheinlich sogar auch auf Platz 1.
Ja, Genau, ich hätte jetzt ein bisschen gedacht, da ist die Zeit so ein bisschen drüber gegangen, ist so ein bisschen sehr Schwarz-Weiß-Zeit, aber wie man sieht hier, das haben die meisten Leute anders gesehen. Und das, was ich krass fand jetzt bei der Vorbereitung, auch den Teil der Rede hat Martin Luther King improvisiert.
Mhm. Ja.
Wusstest du?
Ja, ich war mal in dem Motel, wo er erschossen wurde in den USA und habe mich dann auch in dem Zuge, es gibt ja so viele ikonische Reden von ihm. Wir haben alle im Englischunterricht die analysiert, aber habe dann noch so ein paar andere und es war einfach rhetorisch wirklich ein absolutes Genie. Ne? Und ich finde, ich glaube auch, dass das bis heute so verfängt, weil wir alle wissen, was das bewegt hat. Mhm. Ne? Das war ja nicht nur historisch in der klugen Rhetorik, sondern auch in dem, was es dann zur Folge hatte.
Also Obama in der Yes We Can Rede zitiert ihn, King that took us to the mountaintops, eine andere berühmte Rede.
Ja.
Und genau, also der ist natürlich prägend, vor allen Dingen für Afroamerikaner. Ich glaube, das, was am meisten hängen geblieben ist, ist die Passage.
I have a dream that one day my poor little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream.
Ob das erreicht ist oder nicht.
Nee, aber deswegen ist es auch immer noch aktuell. Vielleicht auch deswegen Platz 1.
Und es ist ja auch das, was ja in ganz vielen Reden immer eine Rolle spielt, also die Reminiszenz auf den Traum. Weil da verbinden wir ja so viel mit Träumen und gerade wenn es um Kinder geht, ne, die Träume der Kinder und also, dass man alles erreichen kann im Leben und dass es da quasi no limits gibt und so. Das ist ja, glaube ich, das, was es auch so ein bisschen magisch macht und es passiert ja häufig, dass man auf Träume Bezug nimmt und weil dann wird es gleich ganz groß, weil im Traum ist ja alles möglich. Ne?
Also es ist ein würdiger Platz 1 und auch dazu haben wir natürlich einen Song gefunden. Eva, du warst in Memphis in dem Hotel, vor dem Martin Luther King erschossen worden ist und davon hat sich auch Bono von U2 inspirieren lassen zum vielleicht bekanntesten U2-Hit Pride in the Name of Love. Den hören wir jetzt noch ein bisschen und sagen währenddessen vielen Dank fürs Zuhören, vor allen Dingen vielen Dank an Eva Schulz. Schauen Sie in der ZDF-Mediathek Deutschland, warum bist du so? In 3 Teilen aus Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Und wir sagen tausend Dank fürs Mitmachen.
Danke, es hat Spaß gemacht.
Danke dir. Ciao.
Und wir sind nächste Woche wieder mit einer aktuellen Folge am Start. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Wir freuen uns. Seien Sie dabei. Bis dann.